Deutschlandfunk Nova 100.
Ja, ich weiß auch nicht. Schwupps, da war ich süchtig. Das wird, glaube ich, keiner sagen, der mit einer Sucht zu kämpfen hat. So eine Sucht entwickelt sich meistens schleichend, das wissen wir. Und das macht sie auch so gefährlich. Kann jedem von uns passieren. Du fängst halt mit irgendwas an, so aus Spaß. Und dann machst du das öfter, weil es eben immer noch Spaß macht. Und dann noch öfter, weil es dann keinen Spaß mehr macht, es nicht mehr zu machen. Und wenn du checkst, dass du süchtig bist, oder wenn das jemand aus deinem Umfeld checkt, dann ist es zu spät. Rauszukommen aus so einer Sucht kann dann die Hölle sein. Ganz ähnlich ist das bei Sekten und ähnlichen Gemeinschaften. Auch das ist ein schleichender Prozess, auch das kann jeden treffen. Timo Nikolas erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr vielleicht auch kennt, ohne es zu wissen. Jedenfalls kennt ihr ihre Stimme.
Ich bin gerade in München, ich sitze in der U-Bahn, in der Münchner U-Bahn. Und irgendwie werde ich verfolgt von so einer Frauenstimme.
Nächster Halt, Marienplatz.
Und ich fahre ein paar Stationen, dann steige ich aus, in den Bus um. Doch auch da ist diese Frauenstimme irgendwie.
Nächste Haltestelle, Brückenplatz.
Ich bin gerade auf dem Weg zu dieser Stimme. Und zwar diese Stimme, das ist die von Sabine Bundschuh. Und die hört man in München an so, so vielen Orten. Sie spricht die Haltestellenansagen der U-Bahnen, der Busse, sie bespricht Aufzüge. Sie wurde sogar mal von einer Zeitschrift zur schönsten Navi-Stimme Deutschlands gewählt. Sabine wohnt in der gemütlichen 2,5-Zimmer-Wohnung in Sendling, das ist ein Stadtteil in München. Sie wohnte alleine in einem Altbau mit wunderschön hohen Decken und Fischgrätenparkett. Wenn Sabine U-Bahn fährt, dann hört sie sich natürlich ständig selbst durch die Lautsprecher. Und das muss schon manchmal echt strange sein. Aber so richtig komisch ist es manchmal für ihre Tochter.
Die hat mir erzählt, dass sie ihren ersten Rausch hatte und dann mit der U-Bahn nach Hause gefahren ist und ein unglaublich schlechtes Gewissen hatte und sich immer total gemaßregelt und beobachtet vorkam, weil ich ihr immer gesagt habe, wo sie aussteigen soll.
Sabine ist in ihren 50ern und sie umweht so ein ganz leichter esoterischer Schleier. Sie hat so graue, gelockte Haare, sehr ausladend, wie man es vielleicht sich bei einer Schamanin vorstellt. Und dazu dann noch das schelmische Grinsen von einer, mit der man nachts bestimmt ins Freibad einbrechen könnte. Was mir sofort aufgefallen ist, ist die Art, wie sie erzählt. Sie springt da oft wild von einem Gedanken zum anderen, ein bisschen wie bei so einem Assoziationsspiel. Und immer wenn ich sie im Interview wieder zurück auf die eigentliche Frage bringen muss, kommt mir ein Gedanke. Und zwar, dass diese unkonzentrierte Art zu erzählen vielleicht eine Nachwirkung von ihrem, sagen wir mal, Unfall ist.
Die ersten Tage wusste man ja nicht, ob ich es überlebe. Und dann war ich ja auch in einem sogenannten Durchgangssyndrom, das heißt eine deftige, satte Psychose.
Dieser Unfall hat Sabine beinahe das Leben gekostet. Dazu aber noch später mehr. So viel aber schon mal vorab. Der Unfall hängt damit zusammen, dass sie jahrzehntelang Teil einer sehr fragwürdigen Gemeinschaft war. Dass sie einer Überzeugung nachgelaufen ist, einer Idee, die dann albtraumhaft geendet hat. Und um Sabines Geschichte zu verstehen, müssen wir zurückreisen in die 70er.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase.
Ja, da war sie noch ein Teenager. Sie wächst da sehr, sehr behütet in einer Reihenhaussiedlung auf, in einem Vorort von München. Und sie will da vor allem raus. Und die Musik soll mir das ermöglichen.
Wir hatten diese Gruppe, das waren 4 Leute. Und wir haben gespielt, das weiß ich noch genau, in der ganz kleinen Liederbühne Robinson.
Also München ist da echt noch eine Stadt, in der Freddie Mercury zum Beispiel nachts durch die Clubs zieht, ja, oder in der Giorgio Moroder die Disco-Musik erfindet und Donna Summer groß macht. Und Sabine ist dann spätestens seit Anfang der 80er Jahre mittendrin, also hat viele verschiedene Liebhaber, nimmt Drogen, Alkohol und hat eben die Musik.
Und da hatten wir einen Auftritt. Dann hat in der Kneipe Ralf Siegel damals von seinem Autotelefon angerufen und hat gesagt, ich komme, reservieren Sie mir einen Platz. Und der kam dann so im Rolls-Royce natürlich mit seiner Entourage und hat dann erstmal Champagner bestellt. Das hatten die gar nicht, da gab es nur Bier. Und kam dann und hat sich also unglaublich ins Zeug gelegt.
Sabines Band, die heißt damals Harmony 4 und die spielen eher so alternatives Zeug, Folk, Bluegrass, also auf gar keinen Fall Pop oder Disco. Und Ralf Siegel aber, der Mann im Rolls-Royce, der ist eben der berühmteste Pop- und Schlagerproduzent des Landes. Und sein Steckenpferd ist der Eurovision Song Contest. Und nachdem er sie an diesem Abend in der Liederbühne Robinson gehört hat, da hat er jetzt einen Plan. Und zwar, er will mit Harmony 4, mit Sabines Band den ESC gewinnen. Und deshalb steht dann Sabine am 29. März 1984 mit ihrer Band auf der Bühne im Deutschen Theater in München. Denn dort findet der Vorentscheid für den ESC statt und sie spielen einen Song von Ralf Siegel.
Gesang von Freiheit für alle, von Liebe und Recht und der Zug um die Welt.
Das war jetzt so nicht eigentlich der Einstieg in die Musik, den ich so gern gehabt hätte. Aber es war ein Einstieg, aber ich war wirklich nicht traurig, als wir dann Dritter wurden. Weil damit war das dann sozusagen gegessen.
Das war's dann mit der Karriere als Schlagerstar. Sabine Bundschuh wird jetzt nicht berühmt. Aber eigentlich gar nicht schlimm, denn sie lebt da schon das Leben, das sie immer wollte.
Ich wollte auf jeden Fall nicht verheiratet sein. Ich wollte nicht in einem Reihenhaus leben und ich wollte viel von der Welt sehen.
Die Bühne, die gibt ihr eigentlich alles, was sie da zum Leben braucht. Ne? Damit ist sie dann irgendwie auch Teil von der Gemeinschaft, von der Szene. Und so vergehen dann so ein paar Partyjahre, bis Sabine auf Karl trifft. Und da ist dann das Jahr 1990. Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Und sie weiß noch ganz genau, am Tag des Finals, da lernt sie Karl kennen und dann verlieben sie sich. Und er ist auch Musiker, so wie Sabine. Und die passen damals super zusammen, sagt sie. Beide lieben die Nacht, beide schlafen am Tag. Und sie sind jung und das Leben ist irgendwie aufregend und schön und voller Abenteuer. Und das geht 2 Jahre lang gut. Bis sich dann alles schlagartig ändert. Und zwar am 7. August 1992, beziehungsweise eigentlich schon 9 Monate vorher.
Ich habe relativ lang, ich dachte, also das kriegt man halt dann, das Kind. Und dann 2 Wochen später geht man dann wieder arbeiten. Aber das war dann nicht so.
Die Schwangerschaft ist nicht geplant. Und Sabine und Karl, die leben kein Leben, das sich irgendwie mit dem Kind vereinbaren lässt. Heute sagt Sabine, sie ist damals wirklich in eine krass schwere Lebenskrise reingeraten.
Aber kam diese Lebenskrise tatsächlich einfach durch die Geburt der Tochter oder war da...
Nein, durch die Trennung. Also dadurch kam die dann, dass ich wusste, ich bin das, was ich nie wollte. Ich bin alleinerziehend.
Dass sie alleinerziehend ist, hat damit zu tun, dass Karl sein Musikerleben nicht aufgeben will. Das sagt Sabine. Und dazu kommt, dass er noch ein großes Alkoholproblem hat. Also Sabine bleibt da jetzt nichts anderes übrig. Sie trennt sich von Karl und muss dann zurück ins Haus der Eltern ziehen, weil das Geld knapp wird.
Und da saß ich dann in diesem Reihenhaus, schräg gegenüber meine Eltern und wusste nicht, wie ich das machen soll.
Ja, irgendwie fehlt ihr da so ein Lebensplan. Und für Sabine ist jetzt auch richtig schlimm, dass sie jetzt genauso lebt wie ihre Eltern. Dabei hat sie ihr Leben lang eigentlich alles getan, um nicht so zu sein. Und deswegen ist sie auf die Bühne, deswegen hat sie dieses Nachtleben gehabt. Und all das, das fällt auf einmal weg. Genauso wie auch die ganzen Freunde, die da in der Szene waren und dieses Gemeinschaftsgefühl, das gibt's nicht mehr. Stattdessen wird sie dann von einer sehr guten Freundin angesprochen, von Franka. Und da ist Sabines Tochter so 1 Jahr alt.
Da kam diese Freundin und hat gesagt, ich habe vor einem Dreivierteljahr etwas gemacht, was erstmal seltsam klingt, aber du kannst es ja einfach dir mal überlegen. Mir hat es mehr geholfen als jede Therapie. Für mich gibt es ein Leben vor dieser Erfahrung und ein Leben danach. Und wenn man dann schon so im Sumpf sitzt und das Gefühl hat, ich weiß eigentlich gar nicht, wie irgendwas weitergeht, dann habe ich mich halt da angemeldet.
Dann vergehen ein paar Wochen und dann fährt sie los in die Nähe von Augsburg. Und da fährt sie auf einen alten Bauernhof mit einer Scheune, mit Pferden. Und als sie dann da ankommt, da sind schon 40 andere Leute da. Und die Stimmung, die ist ja sehr intim. Also die liegen sich irgendwie alle in den Armen und Sabine findet das erstmal sehr seltsam und irgendwie ihr Bauchgefühl sagt ihr so, hey, fahr sofort wieder nach Hause, du gehörst hier irgendwie nicht hin. Aber auf der anderen Seite, Franka, ihre Freundin, hat versprochen, das wird dir helfen. Deswegen bleibt sie eben doch über Nacht.
Und dann war eine unglaublich nervöse und geschäftige Atmosphäre am nächsten Morgen, weil man musste das eben alles schön machen, auch dekorieren und so. Jeder hatte seine Matratze, jeder hatte seinen Platz. Es war eine große Anlage, verkabelt, sodass jeder seinen Kopfhörer hatte und seine Augenbinde.
Also da war irgendwie schon alles dann vorbereitet und viele haben sich weiße Kleider angezogen. Und auch da denkt sich Sabine so, okay, stopp, das ist irgendwie total strange. Aber dann erscheint die Gruppenleiterin, Julia. Sabine ist fasziniert von dieser Frau und die gibt ihr irgendwie das Gefühl so, hey, ich verstehe dich. Und diese Julia hat etwas dabei, das Sabines Leben total verändern wird.
Dann musste man so anstehen in Zweierreihen, glaube ich. Und dann stand, es war ein bisschen wie Kommunion. Das hat ja alles irgendwie so sakrale oder halbsakrale so Anmutungen, die man halt irgendwie kennt. Und statt der Oblate war es halt MDMA. Also es war so, ich habe mich hingelegt, ich habe die Kopfhörer angezogen, das war ja auch die Idee. Das war wirklich wie eine Welle, wo ich das Gefühl hatte, das kommt und da macht's. Und ich bin in Millionen Einzelteile im ganzen Raum, überall versprengt, so eine ekstatische Auflösung.
Das ist das erste Mal, dass Sabine MDMA nimmt, also die reinste Form von Ecstasy. Und diese Glücksgefühle danach, die überwältigen sie komplett. Und dann kommt Runde 2.
Und dann gibt es die Runde 2 und LSD wirkt sofort, also nach ein paar Sekunden. Und das weiß ich noch, ich habe das genommen und dachte, ob ich wohl meine Matratze treffe, ob ich das irgendwie hinkriege, weil die haben sich so, also durch den Raum gebogen dann.
Die Leiterin dieser Gruppe, die die Drogen verteilt, die geht da nach einem sehr klaren Drehbuch vor. Auf das Hoch dieses MDMA-Trips, da soll ein Tief folgen. Und am besten erreicht sie das durch LSD und durch die Musik, die durch die Kopfhörer die Teilnehmer beschallt.
Ja, meine Assoziation war da immer, ich habe lauter Felder eben dann gesehen mit Toten und so dieses Grauen des Kriegs auch. Und man hat wirklich dann eben nicht das Gefühl, man sieht es nur, sondern man ist da drin, man ist einfach Teil davon. Und das war nicht so lustig dann. Dann gab es eben immer wieder zwischendurch diese Gespräche, wo dann eben in diesen traurigen Phasen jemand oder ich auch gesagt habe damals, dass mir das eben so wehtut, dass ich es mir auch so nicht vorgestellt habe, also als Familie.
Also man muss sich so vorstellen, Sabine Bunchu liegt da auf ihrer Matratze und wird in den Zustand tiefer Traurigkeit versetzt. Und dann kommt die Gruppenleiterin Julia und führt mit ihr so eine Art therapeutisches Gespräch. Und was Sabine da erlebt, das hat einen Namen. Und zwar, das nennt sich Psycholyse. Das ist so ein kleiner, sehr umstrittener Forschungsbereich in der Psychotherapie. Die Idee dahinter ist, dass bewusstseinserweiternde Substanzen, wie zum Beispiel LSD, eventuell bei der Heilung von psychischen Krankheiten helfen können. Als Unterstützung in der Psychotherapie zum Beispiel. Und mit Ausnahme aber von ein paar Ärzten in der Schweiz oder in den USA, da wird daran nicht mehr geforscht, denn LSD, MDMA ist alles illegal. Trotzdem aber, Sabine Bunchu erlebt dort in Augsburg, in der Nähe von Augsburg, eine Art Psycholyse. Aber jetzt nicht in der Klinik, umgeben von Ärzten oder vielen piepsenden Monitoren, sondern eben auf diesem Bauernhof. Und von der Frau, der Kursleiterin Julia, die laut Sabine eben weder Ärztin noch Psychologin ist und schon gar keine Erlaubnis hat, MDMA oder LSD auszuteilen.
Also haben Sie damals schon gedacht, bin ich Teil von einem Kult?
Nein, ich habe gedacht, Mensch, das ist doch echt, wenn man das mal großflächig ins Trinkwasser irgendwie bringen könnte, das MDMA, dann würde es wahrscheinlich nicht so bescheuert aussehen auf der Welt, wie es jetzt ist.
Also Sabine sagt, diese neue Droge, das MDMA, das gibt ihr irgendwie damals so alles, was ihr bis dahin gefehlt hat. Plötzlich sind all die Sorgen, die sie hat, winzig klein und überall im Raum ist Liebe und die Lösung für all ihre Probleme sind plötzlich so offensichtlich. Und die Kursleiterin Julia sagt, hey, lasst uns dieses Gefühl und all diese klugen Gedanken, die wir jetzt hier im Rausch haben, mitnehmen in unseren Alltag. Was sie quasi sagt ist, mit der Psycholyse kannst du ein Leben führen, das sich genauso anfühlt wie auf MDMA. Und für Sabine, die ja depressiv ist, da klingt das wie ein Heißversprechen.
Es war plötzlich wie so ein Eintritt in so eine ganz andere und sehr bunte Welt auch. Also die kannten sich alle und die waren überall verstreut und man konnte dann da überall hin, wenn der eine gerade in Thailand war, dann konnte man den auch besuchen. Und also das war, kam mir damals sehr, sehr offen und sehr, irgendwie so hatte so eine Verführung für mich.
Diese bunte Welt, die soll Sabines Rettung werden vor dem Alltag im Reihenhaus. Und sie beginnt in der Zeit dann auch ihre Karriere als professionelle Sprecherin, um Geld zu verdienen, sehnt sich dabei aber immer nach der nächsten Psycholyse-Session. Immer in dieser Hoffnung, irgendwann diesen ja, perfekten Zustand von Glück und innere Ruhe zu erreichen, der ihr da versprochen wird. Und Sabine wird deswegen, ohne es wirklich zu merken, langsam Teil von etwas, das nennen Experten eine sektenähnliche Gemeinschaft. Und dieser Kult, der hat seinen spirituellen Sitz in der Schweiz, in einem idyllischen Bergdorf namens Lüsslingen. Und die nennen sich die Kirschblüten und das ist ihr Anführer.
Meine Entwicklung zum spirituellen Lehrer oder wie man das immer nennen will, im Dorf zu Hause nennen sie mich eher abwertend Guru.
Das ist Samuel Widmer und er hält hier einen Vortrag an der Universität Hamburg im Jahr 2009. Das Video, das kann man sich auf YouTube anschauen. Und Widmer ist Psychiater und Psychologe oder besser gesagt, er war es. Er ist nämlich gestorben im Januar 2017. Und er hat beruflich lange mit LSD und MDMA experimentiert, mit Genehmigung der Schweizer Behörden, muss man wissen. Aber diese Genehmigung, die lief 1993 aus. Und trotzdem hat Widmer danach offenbar weitergemacht. Es gibt da zum Beispiel eine ARD-Reportage aus dem Jahr 2015, die zeigt, wie bei den Kirschblüten noch immer Drogen verteilt werden. Irgendwann ist also aus diesem Forscher und Arzt Widmer ja ein Guru geworden, der mit rund 200 Anhängern und zwei Ehefrauen auf einem Anwesen in Lüsslingen lebt. Und zu Lebzeiten baut Widmer diesen Guru-Status so erfolgreich auf, dass ganz klar ist, alle seine Anhänger, alle Kirschblüter müssen ihn irgendwann persönlich kennenlernen. Das gehört einfach dazu. Und das macht auch Sabine Buntschuh. Und es spricht sich da herum, dass eben unter den Anhängern viele Akademiker sind, viele Psychiater und Ärzte, gerade auch aus Deutschland. Und das schafft bei Sabine Vertrauen. Und dann ist es irgendwann soweit, 2 Wochen nach 9/11 reist sie nach Lüsslingen, um beim Meister persönlich so eine Session zu machen.
Und dann fing es an, es waren 70 Leute und hat gesagt, heute gibt es hochdosiertes LSD. Als man es geschluckt hat, war die Einführung, dass man sich entweder in die Position Bin Laden oder ein Pilotflugzeugleiter da aus, der in den Twin Towers geflogen ist oder jemand, der im Twin Tower gearbeitet hat. In eine dieser 3 Positionen sollte man sich reinbegeben. Es war wirklich grauenhaft, wie das klang. Also die Leute haben geschrien, weil sie gedacht haben, sie sterben, weil sie da im Twin Tower sitzen jetzt.
Das war ein absoluter Horrortrip für Sabine. Heute sagt sie auch über Widmer, dass er ihr viel zu selbstherrlich gewesen sei. Ja, sie nennt ihn einen Märchenonkel, einer, der halt auf Guru macht, mit viel zu vielen Ja-Sagern um ihn herum. Und es ist das erste Mal auch, dass sie dieses Gefühl hat, vielleicht stimmt hier was nicht. Wieso schwärmt zum Beispiel meine Lehrerin Julia die ganze Zeit von diesem Typen? Und aus heutiger Sicht kann man vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum sie geblieben ist. Angefangen hat ja alles, weil sie eine Lebenskrise hatte, weil sie eine Trennung hatte, die sie fertig gemacht hat und eine Depression hatte. Und dann aber geht das so weiter. Ne? Also nach der Lebenskrise, da sind schon einige Jahre jetzt vergangen und trotzdem, da kommen immer neue Probleme hinzu. Ich meine, so ist das Leben. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die nicht laufen, die irgendwie nicht passen. Und Sabine möchte diese Probleme immer mit der Psycholyse lösen.
Ging es Ihnen denn besser?
Nö, ich dachte es aber. Also das ist komisch zu beschreiben. Mir ging es eben nicht besser und ich dachte, mir geht es deswegen nicht besser, weil ich nicht bei dem richtigen Psycholysetherapeuten war.
Statt jetzt die Sessions, die Drogen, die Kirschblüten als Gemeinschaft irgendwie in Frage zu stellen, glaubt Sabine auf einmal, der Fehler liegt bei meiner Therapeutin, bei Julia. Und ihre alte Freundin Franka, die sie am Anfang zu den Kirschblüten gebracht hat, die hat die gleichen Bedenken wie Sabine. Aber zwischen den beiden gibt es einen Unterschied und zwar, Franka ist Feuer und Flamme für den Anführer der Kirschblüten, also für Widmer. Und Franka will sich bei ihm ausbilden lassen, denn sie sagt, nur Widmer verstehe die Psycholyse wirklich.
Und dann habe ich, Blödmann, habe ich wieder gedacht, ja also wenn da diese ganzen Ärzte und Therapeuten und Rechtsanwälte und alle sind, habe ich halt als kleines, dummes Musikerchen, hab's halt nicht verstanden.
Wenn man Sabine kennenlernt, dann merkt man, sie ist jemand, der anderen Menschen sehr schnell vertraut. Aber wenn man eben anderen Menschen mehr vertraut als sich selbst, dann kann das echt gefährlich werden. Und Sabine hat den Worten anderer eben viel mehr vertraut als jetzt ihrer eigenen inneren Stimme, ihrem Bauchgefühl.
Und dann habe ich mich beworben sozusagen für die Meisterklassenausbildung.
Und Sabine sagt, sie bezahlt 8.000 Euro für die Meisterklasse. Und da bildet der Guru Widmer Kirschblütler zu Lehrern aus. Und sie ist bereit, alle Geheimnisse der Psycholyse kennenzulernen, in dem festen Glauben, dass sie dann endlich diesen absoluten Zustand der Glückseligkeit erreicht. Und sie denkt sich, okay, bald muss es ja klappen. Und dann passiert aber Folgendes. Im September 2009 gibt der Berliner Arzt Gary R. seinen Patienten bei einer illegalen Psycholyse-Sitzung zunächst Methylon, das ist so eine Designerdroge, und dann MDMA. Aber er vertut sich in der Dosis. Und dann läuft alles richtig schief. Und am Ende sterben zwei von ihnen. Und Gary R. ist ein Schüler Widmers und auch Sabine kennt ihn. Eigentlich wäre das jetzt der Grund, um auszusteigen, um die Ausbildung abzubrechen und aufzuhören. Aber das tut sie nicht.
Was hat sie denn die ganzen Jahre über dort gehalten?
Dass ich gedacht habe, das wären meine Freunde. Ich habe wirklich gedacht, alle meine Freunde sind da.
Alle ihre Freunde. Es sind jetzt bald 20 Jahre vergangen, seit dem ersten Kirschblütenwochenende auf dem Bauernhof in Augsburg. Und die Kirschblüten sind jetzt ja der einzige Lebensinhalt, die einzige Gemeinschaft, die sie noch hat. Also bleibt sie. Und dann, wenige Jahre später, 2014, da fährt Sabine Buntschuh nach Amsterdam für eine Session. Und was sie dabei noch nicht weiß, es wird ihre letzte Session sein und die schlimmste. Sabine ist da zu Besuch bei einer Bekannten, die kennt sie von den Kirschblüten. Und Sabine sagt, die Teilnehmer von Widmers Workshops werden damals ermutigt, selbst mit der Psycholyse und mit den Drogen zu experimentieren, auch wenn der Meister jetzt nicht da ist. So, und deshalb ist sie eben in Amsterdam bei der Bekannten in ihrer Wohnung und die beiden nehmen eine neue Droge, 4-FMP. Das ist eine Designerdroge und Sabine wird gesagt, Widmer nimmt sie auch. Und alles, was in den 55 Stunden danach passiert, das weiß Sabine nur von Erzählungen.
Ich hätte immer über Kopfschmerzen geklagt. Als ich dann allerdings am zweiten Tag immer noch nicht gehen konnte, habe ich mich schon gewundert, dass man keinen Notarzt holt.
Sabine kann sich an die ganzen 55 Stunden nicht mehr erinnern. Die beiden nehmen Drogen und bei Sabine Buntschuh beginnen dann im Gehirn plötzlich sich die Blutgefäße zu verkrampfen. Und die Folge sind fürchterliche Kopfschmerzen.
Die heißen medizinisch Vernichtungsschmerz. Das und Todesangst ist das Einzige, an was ich mich erinnern kann.
Sabine Buntschuh hat in diesem Moment aber einen Schlaganfall mit zwei Hirnblutungen und dadurch werden auch ihre Beine gelähmt. So, und Sabine liegt da jetzt in dieser Amsterdamer Wohnung, sie kann nicht laufen und vegetiert da irgendwie vor sich hin über zwei Tage lang, während die Bekannte, mit der sie die Drogen genommen hat, ganz normal zur Arbeit geht. Und diese Bekannte begreift gar nicht, wie gefährlich das alles ist und deswegen ruft sie erst viel zu spät den Notarzt an und erzählt von diesen Drogen.
Die Ärztin hat offensichtlich gesagt, was, wie lange liegt sie da schon? Weil es ist ja wirklich was, das ist der Klassiker, wo man sagt, mit Hirnblutungen jede Minute zählt.
Aber bei Sabine sind halt keine Minuten vergangen, sondern zwei Tage. Und ob sie das überhaupt jetzt überlebt, ist damals völlig unklar.
Bin ganz, ganz langsam so weggeflogen in die Unendlichkeit nach oben. Und dann ist das Nächste, was ich weiß, dass jemand so meine Hand gedrückt hat und an der Hand hing dann meine Freundin und meine Tochter.
Also Sabine lacht da so, wenn sie Freundin sagt, weil diese Freundin ist ausgerechnet Franka, die Sabine einst überhaupt zu den Kirschblüten gebracht hat. Sabine hat zwar überlebt, aber als sie dann jetzt aufwacht, kommt es richtig dick. Denn sie hat eine Psychose. Sie sieht irgendwie, wie die Krankenhausbetten die Wände hochfahren und denkt auch, dass sie entführt wurde. Und dazu ist auch noch ihr Kurzzeitgedächtnis zerstört.
Ich wollte morgens aufstehen. Und das habe ich auch versucht und lag halt sofort auf der Schnauze, weil ich ja vergessen hatte, dass ich gar nicht stehen kann. Und dann habe ich mir so Zettel geschrieben mit Achtung, du kannst nicht stehen.
Das macht für sie sonnenklar. Okay, das war's. Ich bin raus, ich steig aus. Ja, ich schwöre den Drogen ab, ich breche mit den Kirschblüten. Und auch ihre Freundin Franka steigt ein bisschen später aus. Sabine wiederum verliert mit den Kirschblüten all ihre Freunde. Und auch dieses Heißversprechen, ja, dass es irgendwann das ganze Leben sich so anfühlt wie ein Trip auf MDMA, dass alles gut wird. Und von heute auf morgen ist Sabine auf Entzug.
Ich kannte dann manchmal auch so, glaube ich, so den Hauch einer Depression, aber so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich möchte eigentlich nicht mehr leben, das kannte ich vorher nicht.
Und das hatten Sie danach?
Ja.
Das ist ganz schön krass. Doch dann, zum Glück, geht sie in eine Klinik und geht auch zu echten Psychiatern und findet da Hilfe. Das Kurzzeitgedächtnis, das ist auch wieder da. Und deswegen geht sie jetzt meistens besser. Ganz am Ende von unserem Gespräch, da sagt sie diesen einen Satz. Und zwar, niemand tritt normalerweise in eine Sekte ein. Wenn, tritt man aus. Und Sabine ist sich ganz sicher, wer in sowas reinrutscht, der merkt das eigentlich nie. Und wenn er merkt, dass er in der Sekte drin ist, dann ist es fast immer zu spät. Sie ist fast daran gestorben und eigentlich ist es pures Glück, dass sie überlebt hat. Und wäre sie dabei gestorben, sie wäre auch nicht die erste Tote gewesen, die ihr Heil in diesem Kult gesucht hat.
Timo Nikolas hat uns die Geschichte von Sabine Bunschuh erzählt. Die Namen der anderen Personen in dem Beitrag, die haben wir geändert. Und Nilo, das müssen wir ja sagen an dieser Stelle, die Vorwürfe, die Sabine da erhebt in dem Beitrag gegen die Kirschblütengemeinschaft, die sind ja ganz schön heftig.
Ja, sind sie. Sabine sagt, sie hat nach ihrem Unfall bei der Polizei ausgesagt über den Samuel Widmer, der Gründer der Kirschblüten, und dass es aber bis zu seinem Tod im vergangenen Januar nicht zu einem Prozess kam. Und generell müssen wir bei der Einordnung der Kirschblütengemeinschaft ein bisschen aufpassen. Sabine sagt ja, dass die Gemeinschaft für sie eine Sekte gewesen sei. Sektenexperten sagen aber, die Kirschblüten seien keine klassische Sekte, sondern eine esoterische, sektenähnliche Gemeinschaft. Und dann ist es auch so, dass bisher keine rechtskräftigen Urteile gegen die Gemeinschaft gefallen sind. Also es gab 2015 eine Durchsuchung auf diesem Anwesen in Lüsslingen. Das war kurz nach dieser ARD-Doku, von dem wir gerade da gehört haben.
Wo dokumentiert wurde, wie Drogen verabreicht wurden, obwohl es nicht erlaubt ist nach schweizerischem Gesetz.
Genau. Und gegen Widmer ist damals dann auch ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er da eben mutmaßlich mit illegalen Substanzen gearbeitet habe.
LSD eben, MDMA und solche Dinge.
Genau. Aber dieses Verfahren wurde eingestellt, als Widmer dann im Januar 2017 gestorben ist. Wir haben natürlich die Kirschblüten um eine Stellungnahme gebeten, damit sie sich zu den Vorwürfen von Sabine Bunschuh äußern können. Das haben sie auch gemacht, schriftlich, vor ein paar Tagen. Aber bevor wir darüber sprechen, was sie sagen, muss man zwei Dinge verstehen. Einmal gibt es offiziell seit 96, 97 das Anwesen der Kirschblüten in Lüsslingen.
Ne? Das ist so ein Anwesen, richtig? So eine Gemeinschaft, wo auch Leute wohnen, also 200 Menschen zusammen wohnen.
Genau, so eine Lebensgemeinschaft, Kinder und Erwachsene. Sie haben da zum Beispiel eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet, bauen da Gemüse an. Ansonsten verdient jeder sein eigenes Geld außerhalb des Anwesens. Und das zentrale Element der Gemeinschaft, das schreiben die selber auf der Homepage, ist das Interesse an der Selbsterkenntnis. Vor allem durch die Psycholyse, durch diese Therapieform. Mhm. Und Widmers Motivation mit der Gemeinschaft war der Versuch, ein anderes Leben zu führen als das von der Norm vorgegebene. Also ein anderer Umgang mit Geld, befreite Sexualität, offene Beziehungen.
Hört sich so an, klassisch wie sowas wie eine Kommune, ne?
Ja. So, die leben da einfach zusammen und Widmer hatte zuletzt selber auch zwei Frauen, der hat insgesamt 11 Kinder und so weiter. Ne? So, das ist die eine Seite. Und dann gibt es die von Samuel Widmer gegründete psycholytisch-tantrisch-spirituelle Universität. So, Widmer war ja selber Psychiater.
Hat auch wissenschaftlich geforscht, ne?
Genau, durfte auch mit LSD forschen in der Schweiz ein paar Jahre lang und hat auf diesem Anwesen in Lüsslingen eine Praxis eingerichtet, in der dann die psycholytischen Therapien, die Seminare, die Ausbildungen, diese Meisterklassen, von denen wir auch jetzt gehört haben, stattgefunden haben. Und diese Praxis führt jetzt Widmers Frau Danielle Nicolet Widmer weiter.
Und das genau ist auch die Praxis, wo Sabine Bunschuh dann ihre Meisterausbildung, von der wir gehört haben, angefangen hat und dann abgebrochen.
Abgebrochen hat. Und hier wird es auch interessant. Sabine Bunschuh sagt ja, sie war 20 Jahre lang Teil der Kirschblüten, Teil dieser Gemeinschaft. Aber in der Stellungnahme der Kirschblüten, die wir ja bekommen haben, schreibt Widmers Frau, Zitat, ja, wir kennen Frau Sabine Bunschuh, allerdings war sie nie Teil der Kirschblütengemeinschaft. Sie hat nie hier gelebt und die meisten Menschen aus der Kirschblütengemeinschaft kennen Sabine Bunschuh nicht persönlich. Zitat Ende.
Also, ne, wer in Widmers Praxis in Lüsslingen ausgebildet wurde und an solchen Psycholysesitzungen teilgenommen hat, ist laut Ansicht der Kirschblütler selber keiner von ihnen, kein Teil dieser engeren Gemeinschaft.
Nur wer dort gelebt hat, gehört dazu. Genau, obwohl wiederum auf der Homepage der Kirschblüten zu lesen ist, dass die Gemeinschaft sich vor allem in Lüsslingen niedergelassen hat, aber dass auch weiter entfernt und im Ausland sich Menschen befinden, die den Kirschblüten im Herzen sehr verbunden sind. So.
Nun haben wir ja diese Praxis der Psycholyse, damit verbunden eben auch die illegalen Substanzen, die Drogen, LSD, die da verabreicht werden. Sabine hat ja gesagt, sie hat bei einer Sitzung 2001 bei Widmer illegalerweise hochdosiertes LSD verabreicht bekommen. Was ist denn damit? Was sagen die dazu?
Ja, das wird in der Stellungnahme abgestritten. Da steht, dass Widmer seit 1993 nicht mehr mit LSD gearbeitet hat, also seitdem seine Erlaubnis eingezogen worden ist. Widmers Frau hat uns auch geschrieben, dass man im Rahmen der Psycholyse durchaus auch mit legalen Substanzen arbeiten kann. Ne?
Okay, wir können zusammenfassen, es gibt jetzt keine juristischen Anhaltspunkte, dass die Kirschblüten irgendwie was Strafbares gemacht haben. Aber juristisch ist ja nicht alles. Ne? Da gibt es noch einen moralischen Aspekt. Der Mann, Widmer, hat Menschen ausgebildet, wie zum Beispiel den Arzt Gary R. Mhm. Ne? Da sind ja zwei Menschen bei einer Behandlung durch ihn gestorben.
Genau.
Ja? Diese Woche gibt es einen Prozess gegen eine Heilpraktikerin in Handelow, Kreis Hamburg, die laut Anklageschrift der Kirschblüten Gemeinschaft nahesteht. Und das ist ja auch spannend.
Ja, die ist gemeinsam mit ihrem Mann angeklagt worden, der ist Psychotherapeut, und sie haben 2015 in einem Seminar Teilnehmern unerlaubte Betäubungsmittel gegeben. Die Teilnehmer mussten dann zum Teil mit lebensbedrohlichen Krampfanfällen, Halluzinationen und Atemnot ins Krankenhaus.
Das war ein Riesending damals, also ein riesen Einsatz der Rettungskräfte.
160 Rettungskräfte, genau, das gibt so Bilder, wo die drumherum um diese Anwälte, ja, das ist, genau, so. Und das ist tatsächlich der springende Punkt, weshalb die Kirschblüten sehr umstritten sind. Also A, es passiert alles im Untergrund, in geschlossenen Gruppen, weil viele der Substanzen verboten sind. B, da es kein offenes Verfahren ist, gibt es auch keinerlei Kontrolle von außen. Ne?
Wie das also, so ganz oft bei so alternativen Verfahren ist, es gibt keine medizinischen oder ethischen Standards, die für, weiß ich nicht, seriöse Therapien eigentlich gelten.
Gelten, so ist das. Und Samuel Widmer und seine Frau haben jahrelang viele Menschen, darunter Ärzte und Psychiater, mit den Psycholyse-Techniken vertraut gemacht. Sie offenbar ermuntert, diese Techniken mitzunehmen und in ihrem beruflichen Alltag umzusetzen. Widmer und seine Frau weisen aber jegliche Verantwortung, auch sozusagen eine moralische Mitverantwortung von sich, wenn es dann bei dem einen oder anderen Meisterschüler später schiefläuft. Wie eben bei Gary R. oder dieser Heilpraktikerin jetzt in der Nähe von Hamburg.
Aber was sagen die denn dann dazu? Weil es läuft ja schief.
Ja, Widmer hat zu Lebzeiten oft den etwas kruden Vergleich zu 9/11 gemacht und gesagt, die Fluggesellschaft oder die Flugschule, die die Piloten ausgebildet haben, sind ja auch nicht dafür verantwortlich, dass die Piloten in das World Trade Center geflogen sind. Also das ist dann deren Antwort.
Ein schräger Vergleich. Niloufer El-Hami über die Kirschblütengemeinschaft. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova 100.